Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 16. Mai. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über das Thema Wechselkurse und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und unseren Alltag. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, Wechselkurse sind für uns oft wichtig. Das gilt für die Vermögensanlage, das Geschäftsleben und oftmals auch im Urlaub. Lass mich zunächst einmal ganz allgemein fragen. Was bestimmt eigentlich Wechselkurse?
Klaus, die Standardantwort des Volkswirten: Angebot und Nachfrage. Wir brauchen Fremdwährung, um Güter, Dienstleistungen oder Vermögenswerte aus einem anderen Währungsraum zu kaufen, direkt oder über Vermittler. Die Wechselkurse bestimmen zum Teil, was wir wo kaufen, wo wir Urlaub machen. Über den Wechselkurs werden die Güter, Leistungen und Vermögenswerte aus einem anderen Währungsgebiet beziehungsweise die Dinge, die in einer anderen Währung als der eigenen gehandelt werden, die werden für uns halt über den Wechselkurs billiger oder teurer. Nun, was bestimmt den Kurs, der sich am Markt bildet? Naja, all das, was uns bewegt, eine Währung in eine andere zu tauschen. Dazu gehören auch Erwartungen. Ich kaufe einen Vermögenswert in Fremdwährung in der Erwartung, er wird im Preis steigen, entweder im direkten Preis oder über die Währung. Auch höhere Zinsen locken Geld an. Auf Dauer spielt der Vergleich, ob über den Wechselkurs für uns Güter, Leistungen oder Vermögenswerte in Fremdwährung günstig oder ungünstig sind, eine erhebliche Rolle für den Kurs. Wenn es für lange Zeit sehr günstig ist, in anderer Währung etwas zu kaufen, dann kaufen wir mehr davon und der Wechselkurs steigt, wird damit weniger günstig.
Manchmal bewegen sich Wechselkurse sehr stark in kurzer Zeit, manchmal gibt es lange Phasen der Ruhe. Woran liegt das?
Nun, oftmals ändert sich im Leben ja nicht allzu viel, da sind auch die Wechselkurse meist recht stabil. Aber dann kann die Sachlage oder dann können die Erwartungen sich manchmal schnell ändern. Das geht oftmals schlagartig. Und gerade Währungsmärkte, Finanzmärkte allgemein sind ja sehr schnell. Die kurzfristigen Schwankungen kommen oft von den Profis, die sich darüber Gedanken machen, beispielsweise, ob Zinsen in einem Land im Vergleich zum anderen steigen oder fallen werden. Oder ob es eine neue politische oder wirtschaftliche Lage gibt, die ein Land mehr oder weniger attraktiv für Investitionen macht. Und bei der Suche nach dem neuen Kurs überschießen die Wechselkurse oft. Es ist halt immer Handeln unter Unsicherheit. Das erklärt einen Teil der Schwankungen.
Holger, die Schwankungen können sehr ausgeprägt sein. Nehmen wir den Kurs des Euros zum US-Dollar. Als der Euro Anfang 1999 eingeführt wurde, bekam ich 1,18 Dollar für einen Euro. Bis zum Oktober 2000 sagte der noch junge Euro auf nur noch 83 Cent ab, um dann im April 2008 bei 1,60 Dollar seinen Höhepunkt zu erreichen. Gibt es angesichts dieser Bandbreite so etwas wie einen fairen Wert für einen Wechselkurs und insbesondere für den US-Dollar?
Nun, wir machen uns schon immer wieder Gedanken über den fairen Wert. Dazu ziehen wir heran beispielsweise langfristige Kostenvergleiche oder Vergleiche der Attraktivität als Investitionsstandort, also als Standort, der Kapital Geld anlockt. Die aktuelle Politik oder der aktuelle Zinsunterschied ist dafür nicht so entscheidend. Aber das sind eben langfristige Vergleiche. Was den Kostenvergleich betrifft, nun, ich habe gerade in Kalifornien für einen Burrito am Flughafen 18 Dollar bezahlt. Für einen eher besseren Dürum-Döner in Berlin zahle ich 8 Euro. Flughäfen sind immer teurer, aber dieser Vergleich 8 Euro, 18 Dollar zeigt schon, dass ein Wechselkurs nahe an der Parität 1 zu 1 Dollar Euro sicherlich nicht langfristig richtig sein kann. Ich denke, der faire Wert Dollar Euro liegt bei etwa 1,30 Dollar pro Euro langfristig, aber eben langfristig. Wir Volkswirte nennen das auch oftmals Kaufkraftparität, also ein Vergleich dessen, was wir auf Dauer in einer Währung bzw. der anderen Währung kaufen können, um dann zu vergleichen, was auf Dauer die eine Währung relativ zur anderen wert sein sollte.
Vielen Dank für den Einblick in deine Ernährungsverhalten während Reisen. Jetzt auf die Prognose geschaut. Wie siehst du jetzt die weiteren Aussichten für den Kurs des Dollars zum Euro?
Danke, Klaus. Beim nächsten Mal werde ich über die Unterschiede der Salat- und Gemüsepreise berichten. Und was die weiteren Aussichten für den Kurs des Dollar zum Euro betrifft. Nun, im Dezember letzten Jahres, beim Jahresausblick für 2024, hatte ich einen leichten Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar vorhergesagt. Stattdessen ist der Euro heute etwa 1 Cent niedriger als Mitte Dezember. Warum? Nun, die US-Konjunktur hält sich noch besser als erwartet. Darüber haben wir ja mehrfach gesprochen. Deshalb hat die US-Notenbank es überhaupt nicht eilig, ihren Leitzins zu senken. Möglicherweise wird sie bis nach der Wahl im November warten. In Europa aber ist zum Glück die Inflation noch ein bisschen schneller zurückgegangen als erhofft. Deshalb wird die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen wohl ab Juni senken. Das heißt, der Zinsvorteil der USA gegenüber Europa ist damit etwas größer, als ich das vor 5-6 Monaten gedacht hatte. Für den weiteren Jahresverlauf sehe ich gegenläufige Entwicklungen. Zum einen, die US-Zinsen bleiben länger hoch, werden aber letztlich doch gesenkt. Andererseits, die europäische Konjunktur kommt langsam in Gang. Während dieser Zinsunterschied den Dollar stärkt, müsste die bessere europäische Konjunktur oder die weniger schwache europäische Konjunktur eigentlich den Euro stärken. Deshalb denke ich, alles in allem geht es vermutlich beim Wechselkurs zunächst einmal seitwärts. Dann aber, wenn, sagen wir mal im Frühjahr nächsten Jahres, die Europäische Zentralbank im Zinstal angekommen ist, dann könnte sich das ändern. Es ist meines Erachtens ja wahrscheinlich, dass die Inflation nach einem spürbaren Rückgang bis Anfang nächsten Jahres dann im weiteren Verlauf 2025 und vor allen Dingen 2026 wieder etwas anzieht bei besserer Konjunktur und weiterhin hohen Lohnsteigerungen. Deshalb erwarte ich ja, dass die Europäische Zentralbank bei diesem etwas höheren Inflationsdruck im Jahr 2026 ihre Leitzinsen sogar wieder etwas anheben muss. Und mit Blick darauf macht es dann Sinn, dass, sagen wir mal, ab Frühjahr 2025 und bis weit ins Jahr 2026 hinein und vielleicht darüber hinaus, der Euro etwas an Boden gewinnen kann. Für Ende 2026 halte ich 1,15 oder sogar 1,20 zum US-Dollar für gut möglich.
Holger, der Wechselkurs vergleicht ja zwei Währungen miteinander. Erleben wir derzeit eigentlich eher eine Dollarstärke oder sollten wir den aktuellen Wechselkurs stattdessen besser als Euro-Schwäche bezeichnen?
Nun, relativ zu dem, was ich gerade als Kaufkraftparität, als langfristig fairen Wert bezeichnet habe, ist der Euro natürlich schwach. Aber wenn wir auf das Tableau der Wechselkurse insgesamt schauen, sehen wir, wir haben mehr eine Dollarstärke als eine Euro-Schwäche. Denn gegenüber dem Pfund Sterling, dem Schweizer Franken, dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan ist der Euro alles andere als schwach.
Lass mich da noch mal einmal nachhaken. Die USA haben ein Doppeldefizit, also einen erheblichen Fehlbetrag in ihrer Leistungsbilanz und ihrem Staatshaushalt. Warum ist der Dollar trotzdem so stark?
Es stimmt. Anleger schauen oftmals darauf, ob ein Land einen Überschuss oder einen Fehlbetrag in der Leistungsbilanz hat und wie es um den Staatshaushalt steht. Je größer die Defizite dort sind, desto mehr sagen Anleger oftmals, da sollten wir lieber vorsichtig sein. Und was diese Fehlbeträge betrifft, ja, im vergangenen Jahr im US-Staatshaushalt klaffte eine Lücke von 9% der Wirtschaftsleistung, eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben. In der Eurozone war dieses Defizit mit 3,6% weit geringer. Was die Leistungsbilanz betrifft, also der Spiegel aller Güter- und Dienstleistungstransaktionen mit dem Ausland, so ist der Fehlbetrag in den USA in diesem Jahr wahrscheinlich etwa 3% der Wirtschaftsleistung. In der Eurozone erwarten wir dagegen einen Überschuss von etwa 2%. Also gemessen an Leistungsbilanz und Staatshaushalt sieht der Dollar deutlich überbewertet aus. Es gibt drei große Gründe dafür. Zum einen, wie schon erwähnt, in den USA sind die Zinsen deutlich höher als bei uns. Das lockt Geld an. Zum zweiten erleben wir in den USA technologische Durchbrüche. Künstliche Intelligenz als Stichwort. Die locken Kapital an. Da sind die USA und in den USA gerade auch das bereits erwähnte Kalifornien uns deutlich voraus. Und zum Dritten, der US-Dollar ist die Leitwährung der Welt. Es ist der sichere Hafen. Wenn es also geopolitische Unruhen gibt, schickt das Geld in den US-Markt. Und das erleben wir seit einiger Zeit, geopolitisch unruhige Zeiten. Das stärkt den US-Dollar. Und zwar auch dann, wenn ein Teil der Unruhe oder Unsicherheit manchmal sogar von den USA ausgehen könnte.
Holger, im November wird in den USA gewählt. Was wäre, wenn Donald Trump gewinnt? Könnte sich das auf den Wechselkurs auswirken? Und wenn ja, wie?
Klaus, ja, Wahlergebnisse, Politikwechsel können sich auswirken auf den Wechselkurs. Zunächst einmal ganz unabhängig vom Wahlausgang. Wenn die Wahl gelaufen ist, ist wahrscheinlich die Unsicherheit über den Wahlausgang vorbei. Dieses Ende der Unsicherheit kann bereits für sich genommen ein klein bisschen eine Währung stützen. Die erste Frage ist dann allerdings, wie viel ist bereits eingepreist? Ich nehme an, dass bereits jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird, zu etwas mehr als 50% in den aktuellen Preisen und Kursen steckt. Die zweite Frage ist, im Fall des Falles, was würde Trump machen können? Hat er verlässliche Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses, um seine Vorstellung durchsetzen zu können? Und was würde er dann tatsächlich machen? Denkbar wären unter Trump weitere Steuersenkungen, lautstarke Handelsstreitigkeiten mit Europa und China. Zu den geopolitischen Fragen gehört beispielsweise, würde Trump die Ukraine weiter unterstützen? All das, was geopolitische Unsicherheit bringt, könnte Anleger etwas in den Dollar treiben, auch wenn, wie schon eben kurz erwähnt, diese Unsicherheit von den USA ausgehen könnte. Anders gesagt, sollte Trump die Wahl gewinnen, dann könnte der US-Dollar noch etwas länger und etwas mehr überbewertet bleiben, relativ zu einer zweiten Amtszeit für den jetzigen Präsidenten Biden.
Schauen wir jetzt etwas weiter in die Zukunft. Könnte der Dollar deiner Meinung nach auch mal wieder richtig schwach werden?
Eindeutig ja. Was nicht nachhaltig ist, kann auf Dauer nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und die US-Haushaltspolitik, der Fehlbetrag im Staatshaushalt, das ist nicht nachhaltig. Diese unsolide Haushaltspolitik wird eines Tages Anleger verschrecken. Eines Tages werden Anleger sehr wahrscheinlich eine Risikoprämie für US-Anlagen verlangen und damit einen schwächeren US-Dollar. Aber das ist kein aktuelles Thema. Es ist gut möglich, dass, sagen wir mal, in 5 Jahren wir bei 1,30 Dollar-Euro sind und dass wir beim üblichen Überschießen vielleicht auch mal jenseits der 1,30 Dollar zum Euro ankommen werden. Aber eben vorerst nicht. Als sicherer Hafen und als attraktiver Innovationsstandort sind die USA derzeit Magnet für Kapital. Sie können sich ihr Doppeldefizit länger leisten als jedes andere Land, aber eben auch nicht für immer.
Holger, lass uns jetzt auf andere Währungen blicken. Der japanische Yen schlägt einige Kapriolen. Zum Jahresbeginn gab es 141 Yen pro US-Dollar. Vor 2 Wochen war der Yen dann so weit abgesackt, dass man knapp 160 Yen für einen Dollar ausgeben musste. Dann hat offenbar die Bank of Japan den Kurs mit Interventionen gestützt. Derzeit liegt der Kurs bei etwa 156 Yen pro Dollar. Warum ist der Yen in diesem Jahr so schwach?
Kurze Antwort, Klaus, die Zinsen in Japan sind weiterhin sehr, sehr, sehr niedrig. Die Zentralbank hat zwar ihre Geldpolitik leicht gestraft, aber das ist alles im 0,1 klein bisschen Bereich. Das ist nichts, was tatsächlich Geld nach Japan lockt. Der Zinsunterschied ist weiterhin ein großer Grund für Kapitalabflüsse aus Japan.
Können Eingriffe der Zentralbanken eigentlich den Wechselkurs nachhaltig beeinflussen?
Nun, wir haben es gerade gesehen, dass der offenbare Eingriff der Bank of Japan den Wechselkurs kurzfristig beeinflusst hat. Kurzzeitig macht das Sinn, das klappt. Aber reine Interventionen der Zentralbanken, also wenn Zentralbanken am Devisenmarkt kaufen oder verkaufen, das ändert nicht die fundamentalen Entwicklungen der Kosten, der Attraktivität eines Landes für Investitionen, der Standortpolitik, der geopolitischen Unsicherheiten. Also auf Dauer bewirken Interventionen eigentlich sehr wenig. Sie können manchmal dazu führen, dass Marktübertreibungen vermieden oder korrigiert werden, dass sich selbst verstärkende Prozesse, es geht immer nur in eine Richtung, also setzen wir darauf, es geht weiter in die eine Richtung, dass diese sich selbst verstärkenden Prozesse mal unterbrochen werden für einige Zeit. Aber an den Fundamentalfaktoren, die sich auf Dauer im Wechselkurs ausdrücken, ändert das nichts. Es kann allerdings durchaus wirksam sein, wenn ein Land allerdings seine Politik ändert und damit die Fundamentaldaten sich ändern können und gleichzeitig am Devisenmarkt interveniert, dann sind diese Interventionen ein Signal, dass die Glaubwürdigkeit des Politikwechsels stärken kann oder dass Anleger darauf aufmerksam machen kann, dass die Politik sich ändert. In diesem Zusammenhang können dann Interventionen tatsächlich sogar dauerhaft zu einem anderen Wechselkurs beitragen.
Und wie steht es mit dem britischen Pfund? Das ist derzeit zum Euro ja recht stabil, oder?
Ja, das britische Pfund ist recht stabil und ich denke, das kann auch weiterhin so bleiben. Bei Zinsen und Konjunktur sind die Eurozone und Großbritannien weitgehend im Gleichschritt. Nicht ganz, aber doch weitgehend. Es kann gut sein, dass die Bank of England beispielsweise erst am 1. August erstmals ihren Leitzins senkt. Die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich im Juni vorangehen, aber das ist kein großer Unterschied. Auch in der Wirtschaft sieht es so aus, nach einer klaren Schwächephase, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr 2023, geht es in Großbritannien etwas nach oben. ähnlich wie in der Eurozone. Ich denke, fundamental gesehen sollte der Wechselkurs sich auf absehbare Zeit nicht weit vom jetzigen Niveau von 0,86 Pence zum Euro entfernen.
Olga, gerade für Kapitalanleger und Urlauber spielt auch der Schweizer Franken eine große Rolle. Was ist dein Ausblick auf den Franken? Geht es zurück zur Parität zum Euro?
Klaus, Parität ist möglich, aber wahrscheinlicher ist, dass der Wechselkurs eher in der Nähe des jetzigen Niveaus verharren wird. Da sind also 98 Rappen für einen Euro. Da kann bei Schwankungen durchaus auch mal kurz die Parität wieder auftauchen. Aber alles in allem in etwa seitwärts. Die Gründe sind ähnlich wie die, die ich bereits genannt habe für Großbritannien. Alles in allem geht die Wirtschaft, die Konjunktur und zumindest die Richtung der Notenbankpolitik doch in dieselbe Richtung, sowohl in der Eurozone als auch in der wesentlich kleineren Schweiz, die ja eine Art währungsmäßig gesehen eine Art Insel im großen Meer des Euro ist.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Holger, herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
Kommende Woche befassen wir uns mit den Themen rund um die anstehende Europawahl. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.